Schön, dass ihr eingeschaltet habt bei unserem Podcast Alles wird Strom, Energiewende jetzt oder wie unser heutiger Gast gesagt hat, wir benennen den für heute mal um, Alles wird Ökostrom. Ja, wir haben heute hier Hans-Josef Fell und wir reden über eine Sache, die ist ja der Traum eines jeden, der sich mit erneuerbaren Energien auseinandersetzt und das ist 100% Energie. Autarkie. Wir werden aber auch über die aktuelle Politik sprechen und was die für eine Auswirkung hat, vielleicht auf die nächsten Jahre, die uns ja hier erwarten. Ja, vielen lieben Dank, lieber Felix, mein Podcast-Kollege und lieber Hans-Josef Fell. Ich freue mich auf die heutige Folge.
Moin, ich auch ganz kurz. Hallo. Danke, dass du hier bist, Hans-Josef. Wir haben schon ein Video über dich gedreht. Du bist seit 3 Jahren vom Stromnetz getrennt. Du hast Blockheizkraftwerk installiert, Speicher installiert, Solar, Photovoltaik installiert. Du hast eine komplette Autarkie hinbekommen. Darüber wollen wir heute sprechen, auch über die politische Lage, hast du gerade schon ganz schön gesagt. Und wo es denn jetzt gerade hingeht mit der Regierung unter unserem Bundeskanzler Merz. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Du hast das erneuerbare Energie Gesetz mitgeschrieben. Du bist mitverantwortlich dafür, dass weltweit die Photovoltaik und die Windkraft die günstigste Stromerzeugung ist. Also Chapeau, danke dafür schon mal und dass du dich erst oder uns erst, dass du hier bei uns in den Podcast kommst.
Ja, danke Felix und Robin.
Und ganz bescheiden, das finde ich schon mal grundsympathisch.
Ich hab auch gleich die erste Frage für dich. Du bist Physiker eigentlich oder hast Physik studiert. Du hast ein Haus gebaut und hast dann gesagt, ich möchte mich ja autark versorgen. Warum hast du das denn überhaupt gemacht? Und wer ist so verrückt damals, wo das alles noch so viel gekostet hat, sowas überhaupt anzugehen? Das ist ja eigentlich völlig, völlig irre.
Ja, ich habe Physik für das Lehramt an Gymnasien studiert und habe damit eben Energiefragen und die Probleme, aber auch die Lösungen sehr bald mitbekommen. In den 70er Jahren habe ich erleben müssen, wie Krieg um Erdöl geführt wurde. Der Yom Kippur-Krieg zwischen Israel und Palästina. Die OPEC hat der restlichen Welt den Ölhahn zugedreht. Da dachte ich mir, warum sollen wir eigentlich Kriegsfinanzierungen machen und Erdöl kaufen und Erdgas und Kohle? Ganz viele haben das bis heute nicht begriffen und bedienen weiterhin die russischen Kriegskassen, aber auch die Kriegskassen beispielsweise der Houthi im Jemen oder anderer Terrororganisationen aus dem arabischen Sektor. Sie geben auf dem Wunsch nach eines der ganz Rechtsaußenpolitiker in der Welt, Donald Trump, der sich nur von der Ölwirtschaft finanzieren lässt. Also alles dies war mir schon in den 70er Jahren klar, dass wir da wegkommen müssen und Erneuerbare das schaffen. Genauso wie die Klimaveränderung. Auch das war damals mir bekannt. Ich hatte eigenen, nicht Studiengang, aber ich habe mich sehr interessiert und habe da tiefer reingeschaut. Und alles war klar in den 80er Jahren, worauf die Erde hinsteuert. Und ich wollte immer die Lösungen haben und das eben auch im praktischen eigenen Beispiel machen. Und 100% Erneuerbare, wenn die Welt so weit wäre, wären 60% aller Weltemissionen weg. Denn die Hauptemittenten sind Erdöl, Erdgas und Kohle. Uranenergie ist keine Lösung. Wir haben weiterhin die Probleme mit fehlenden Endlagern. Wir wissen nicht, wohin damit. Oder wenn wir in die Problemlagen reingucken, in die Supergaus. Nein, 100% erneuerbare Energien sind die Lösung, das wollte ich immer machen. Und das sind übrigens alle Erneuerbaren. Ja, die starken Säulen werden Solar- und Windenergie sein. Die werden 80% aller Erneuerbaren liefern. Aber nicht unwichtig ist nicht die Bioenergie, denn die kann gerade in den winterlichen Zeiten Strom und Wärme liefern, in unseren Breiten, dann, wenn die Sonne schwach ist. Die Wasserkraft ist auch im Winter stark. Sollten wir nutzen. Und die Geothermie, tief im Boden drinnen, können wir rund um die Uhr herausholen. Also diese drei kleineren Erneuerbaren sind verlässlichere Energiequellen und damit sehr, sehr wichtig. Zusätzlich natürlich kommen die Speicher alle dazu, die wir dafür auch brauchen.
Jetzt kannst du vielleicht auch mal ganz kurz sagen, was hast du denn bei dir zu Hause in deinem Haus gemacht? Wie viele Quadratmeter hast du? Wie alt ist das Haus? Und was hast du dann da nach und nach so umgesetzt? Das kam ja wahrscheinlich nicht alles von heute auf morgen. Ne? Und andere würden wahrscheinlich sagen, oh Gott, ganz viel zu kompliziert. Ne? Aber so kompliziert ist es dann am Ende gar nicht, wo wir drüber gesprochen
haben. Heute ist es nicht mehr kompliziert. In der Tat war es kompliziert über mein Leben hinweg. Ich hatte 1985 gebaut. Habe damals mir eine erste Bastelanlage für eine Gartendusche gemacht, die solar erwärmt wurde. Die existiert natürlich nicht mehr, aber immerhin habe ich da ein klein bisschen Technik gelernt. Wichtig war mir gleich, die passive Solarenergie einzubinden. Das heißt, ich habe einen großen Wintergarten vor die Südfassade gebaut und in der Tat in diesem Jahr wieder, seit Februar, ist meine Heizung aus. Die Sonne macht mir die Luft im Wintergarten warm, die Fenster zum Innenraum werden aufgemacht und der Wintergarten heizt mein Haus, wenn die Sonne da ist. Und die Erzeugung von erneuerbaren Energien habe ich dann aber stärker etwa ab 1996 geschafft, als erstmals die Technologien reif waren dafür. 1991 habe ich die erste Photovoltaikanlage gebaut. Mein Gott, war die teuer, 50.000 D-Mark. Und das waren 1,8 kW. Heute bauen alle 10, 12, 20, 30 kW auf die Häuser. Toll. Damals hätte ich dann 500.000 Euro ausgegeben. Das war nicht möglich. Und man zeigt natürlich, wie die Kostenreduktion ist. Ich habe dann 2020 mir eine größere, aber auch insgesamt habe ich jetzt 5 kW auf dem Dach. Ist gar nicht so arg viel. Aber es reicht mir, um 70% meiner Energie nur mit der Sonne zu machen. Das ist die Energie, die ich für meinen normalen Strombedarf in der Wohnung habe. Vom Fernseher über die Lampen, Waschmaschinen und was so alles gibt. Aber ich habe auch 2 Elektroautos. Auch die lade ich damit auf. Vollständig mit meinem Haus, natürlich nur, wenn die Autos zu Hause sind. Also unterwegs, wenn ich nach Berlin fahre, bin ich natürlich auf die öffentlichen Ladestationen angewiesen. Aber der Rest, zu Hause, die Fahrten, alles in der Umgebung, werden nur von meinem Hausdach geliefert. Ja, und dann kommt, was machst du im Winter?
Genau, aber du hast auch eine Solarthermieanlage und du hast sogar auch eine Sauna. Also du hast jetzt auch ein paar Verbraucher, die sind jetzt schon noch ein bisschen mit ein bisschen mehr Strom. Genau, und jetzt, das wäre jetzt meine Frage gewesen, was machst du im Winter? Da habe ich schon vorweggegriffen vorhin. Wie hast du das gelöst?
Ja, also Komfortverzicht war nie meine Intention. Ich habe auch nicht unbedingt Verständnis, wenn man die Energieeinsparung so macht, dass es dann gleichzeitig Gürtel enger schnallen ist oder sonst was. Energieeinsparung macht Sinn, wenn es technologisch über Effizienzrevolutionen gemacht wird. Also auch in meiner Zeit im Bundestag als forschungspolitischer Sprecher habe ich mich sehr reingehängt, dass die Glühbirnen abgeschafft werden und wir alle LED bekommen. Damals, ihr könnt es euch nicht vorstellen, im Jahr 2000 haben uns die Menschen beschimpft, was ihr wollt, die Glühbirnen abschaffen, die sind doch so wichtig und so weiter. Heute redet kein Mensch mehr darüber. Also wenn die Techniken mal durch sind, dann liebt sie jeder. Und das muss man halt am Anfang eben auch auf den Weg bringen und die ersten Pioniertaten machen. Dazu braucht es Menschen, die auch in der Tat in der Lage sind, mit eigenem Einkommen am Anfang die teuren Techniken zu finanzieren. Ich konnte das, war nicht einfach. Also damit kein falscher Eindruck entsteht, ich bin erst 1998 in den Bundestag gekommen. Und meine 50.000 D-Mark Solaranlage habe ich 1991 gebaut, als Alleinverdiener, als Gymnasiallehrer und mit 3 Kindern und Haus abbezahlen. Es war möglich, aber wir sind halt nicht in Urlaub geflogen. Und mache ich bis heute nicht, weil ich würde das erst machen, wenn es endlich mit Biokraftstoffen, sauberen angebauten Biokraftstoffen, die Flieger gibt. Aber interkontinental muss ich schon fliegen, wenn es um politische Veranstaltungen und anderes geht. Das schon. Also, mein Haus.
Du bist
Haus
ein bisschen abgeschliffen. Komm nochmal, genau. Ja. Was hast du denn jetzt für den Winter? Weil da hast du ja keinen Sonnenstrom, keine Photovoltaik und auch keine Solarthermie. Was hast du da gemacht? Was hast du da gebaut?
Also, es ist ganz wichtig, dass wir auch im Winter mit erneuerbaren Energien Strom und Wärme erzeugen. Bei mir geht das schon 1996 installiert mit einem Pflanzenöl-Blockheizkraftwerk. Das ist nichts anderes als ein Dieselmotor, wie wir ihn in den stinkenden Autos kennen. Und jeder Dieselmotor macht natürlich Abwärme. 2 Drittel der erzeugten Energie geht bei mir dann in die Raumheizung und 1 Drittel geht über den angetriebenen Generator in die Stromerzeugung. Und somit habe ich dann, wenn die Sonne nicht da ist, eben doch Strom und gleichzeitig auch Wärme. Das ist eine ideale Verknüpfung. Wir brauchen aber, damit man das natürlich auch stundengenau ausbalancieren kann, also das Blockheizkraftwerk läuft ja nicht laufend, das läuft etwa bei mir in den tiefsten Winterzeiten mal 5 Stunden am Tag, insgesamt etwa 100 Stunden im Jahr. Das ist also gar nicht viel.
Nee.
Und, nein, Entschuldigung, jetzt habe ich mich vertan. 1000 Jahresstunden läuft das Blockheizkraftwerk.
Okay.
Auch das ist nicht sehr viel. Diese Zeit muss also überbrückt werden in der Zeit, wo die Sonne bei uns schwach ist. Also in Spanien, Südspanien oder in Griechenland, auf Kreta oder was, bräuchte man das alles nicht. Da kann die Sonne mit Batterien 100% Erneuerbare für Häuser ganzjährig liefern und verstehe gar nicht, warum das Leute immer noch nicht machen. Dort mit der Wärmepumpe dann ein paar Mal ein bisschen im kühleren Winter dann die Heizung geschafft.
Und mit Energieautark oder 100% Autarkie ist hier nicht die komplette Autarkie gemeint, sondern die Stromautarkie, weil da ist Hans Jose wirklich komplett vom Netz getrennt. Er muss natürlich, wie gesagt, schon für sein Bioenergie-Blockheizkraftwerk auch ein bisschen Öl einkaufen, Bioöl, das er da drin verbrennt.
Ja, natürlich. Also die Stromautarkie ist das Entscheidende. Da müssen wir hinkommen. Autarkie in allen anderen Bereichen ist sehr schwer. Also ich brauche auch im Energiesektor noch etwas Pflanzenöl für mein Blockheizkraftwerk. Ich habe 3 Steher für meinen Ofen, wenn es mal richtig kalt wird. Und ich produziere auch nur einen Teil meiner Lebensmittel in meinem Garten. Und das Wasser muss ich leider alles einkaufen. Also eine komplette Autarkie, das ist sehr schwierig zu verwirklichen und schafft kaum jemand. Aber eine Stromautarkie, wie ich das habe, das ist eine Herausforderung, aber die ist heute machbar. Und wenn da die Menschen hingehen, wäre das richtig toll für den Klimaschutz.
Aber eine Sache noch, Hans-Josef, so eine 100% Autarkie vom Netz trennen ist ja für die Energiewende selber gar nicht optimal, sondern eigentlich wäre es ja schon cool, wenn wir deine Speicher eigentlich mitnutzen können für die Energiewende, was wegen diesen regulatorischen Gründen dann halt leider nicht ging.
Ja, natürlich. Ich würde ja meine Speicher gern zur Verfügung stellen. Auch mein Auto würde ich gern zur Verfügung stellen im Netz, um die hohen Schwankungen zwischen Solar- und Windenergie und Zeiten, wo die schwach sind, um das ausgleichen zu können. Es gibt ja heute die ersten Überlegungen. In Frankreich, Hinault hat es auch schon geschafft, dass mit dem Autofahren, wenn man das netzdienlich nutzt, dass man da sogar Geld verdienen kann mit dem Autofahren, statt Sprit zu kaufen. Also tolle Perspektiven. Da müssen wir hin. Das würde ich auch gerne anbieten. Aber insgesamt gilt auch trotzdem, selbst wenn man das nicht macht, jeder, der sich vom Netz zum größten Teil selbst versorgt, hilft ja mit, dass das hochkomplexe System, das wir haben, dass das gar nicht mehr überlastet wird. Was immer mehr nach oben geht, sind ja die Netzgebühren für Strommengen, die wir überall irgendwo austauschen. Alleine wenn wir in Bayern Windräder bauen würden, richtig viel, dann müssten wir den Windstrom aus dem Norden nicht in nach Bayern bringen. Dann müssten wir nicht so viele Südlinks bauen, um die teuer sind. Alleine diese dezentrale Erzeugung dort, wo man verbraucht, sollte man eben auch den Strom erzeugen. Das kann man selbst privat oder im Verbund mit anderen. Das ist richtig ein Push für die Energiewende hin zu 100% erneuerbare Energien und das brauchen wir.
Genau, jetzt hast du aber auch ein Stichwort gerade gesagt. Blockheizkraftwerk heißt aus meiner Sicht eigentlich immer, dass da irgendwie noch ein Gasanschluss da sein müsste. Das musst du jetzt gleich auch nochmal genauer erklären, wo du da irgendwie da deinen Antrieb herbekommst für dein Blockheizkraftwerk. Und was wollte ich noch sagen? Nee, genau, das erstmal. Wie soll das funktionieren? Weil du hast ja gesagt, kein Netzbezug, also kein Stromnetzbezug und auch kein Gasnetzbezug. Wie wird das genau betrieben, dieses
Ja,
Kraftwerk?
Vom Gasnetz habe ich mich schon 1996 abgeschaltet, als ich das Blockheizkraftwerk bekommen habe. Und ich hätte eigentlich gerne das Gasnetz behalten, wenn ich Biogas gefunden hätte, das durch das Gasnetz geht. Aber das war damals völlig utopisch. Heute gibt es auch nur in winzig kleinen Mengen einige Hersteller, die das durch das Gasnetz schieben. Also blieb dann nur die Lösung übrig, einen hochdichten Kraftstoff, der flüssig ist, zu nehmen. Und das sind einfach reine naturbelassene Pflanzenöle. Das kann von der Sonnenblume kommen oder vom Raps, vom Leindotter oder anderen. Das ist auch eine ökologisch sehr wichtige Sache, die man richtig erklären muss, denn viele Menschen, die nicht tief in die Thematiken reinschauen, die sagen gleich, oh, Pflanzenöl, das ist doch Lebensmittelkonkurrenz, oder?
Genau, ja.
Wir brauchen doch etwas zu essen. Nein, wenn man es richtig macht, ist es nicht. Also wenn ich mein Pflanzenöl von der Rapspflanze bekomme, dann bleibt beim Auspressen des Pflanzenöls eine große Menge sogenannter Rapskuchen übrig. Der geht in die Viehfütterung. Das heißt, das ist Lebensmittelerzeugung gleichzeitig mit der Energiegewinnung. Und noch wichtiger ist zu wissen, als wir in den Hochzeiten so um 2003 herum sehr viele Pflanzenölautos, Blockheizkraftwerke und anderes, auch durch meine Gesetzgebung, die wir intendiert haben, im Bundestag auf den Weg brachten, war die Nachfrage sprunghaft gestiegen. Da hatten die Bauern plötzlich sehr viel Rapsöl und Rapskuchen übrig, die sie zur Viehfütterung geben, als das eingebrochen war mit 2007, der Abschaffung der Steuerbefreiung. Dann haben die Bauern wieder Eiweißfutter auf dem Weltmarkt gekauft, sind nach Brasilien, gegangen, haben Sojaschrot eingekauft und dann sind die Urwälder abgeholzt worden dafür. Also das heimische Pflanzenöl ist sowohl Lebensmittel wie auch Energieerzeugung. Das sollte man wissen. Auf dem gleichen Acker, übrigens der Raps oder die Sonnenblumen, die bringen uns auch Honig. Wenn der Raps nicht auf den Feldern wäre, müssten wir fast nur noch Honig importieren. Also die Zusammenhänge sollte man immer genau anschauen. Aber
Und wie?
wichtig ist auch, vielleicht als letztes dazu noch, da ist noch nicht alles in Ordnung. Der Anbau sollte immer alles in biologischem Anbau sein, in sauberer, biodiverser Natur, damit wir nicht über Intensivanbau auch Emissionen mit Lachgas oder anderen von den Feldern bekommen.
Wie muss man sich das praktisch vorstellen? Wie kommst du an dieses Rapsöl ran? Kommt da jemand, also meine Nachbarn haben tatsächlich so eine Ölheizung noch und da war jetzt erst die Straße hier komplett abgesperrt, da durfte keiner mehr parken, weil es hieß Heizöllieferung. Und dann kam da so ein Tanker an, es hat gestunken ohne Ende und war laut und dann haben die da irgendwie dieses Heizöl da in irgendwelche Tanks wahrscheinlich, ich kenne mich da nicht so aus bei dem in der fossilen Welt, aber wahrscheinlich da in irgendwelche Tanks im Keller dann das Heizöl rein gepumpt. Muss man sich das auch so vorstellen? Kommt dann der Herr Rapsöl vorbei und liefert dir dann was in deinen Tank oder holst du das mit Kanistern ab und zu? Und schüttest das dann da rein, oder wie muss man sich das praktisch vorstellen?
Also ein Landwirt, der 15 Kilometer weit wohnt und noch eine Rapsölpresse hat, der kommt mit seinem Traktor und einem Tank und schüttet mir dann die 1000 Liter Rapsöl in meine Tanks im Keller. Da wird die Straße nicht abgesperrt, weil das relativ klein ist. Ich muss auch keinerlei technische Vorrichtungen wegen Auslaufen von Rapsöl, ja und. Also wenn Diesel ausläuft oder Heizöl, ist das eine schlimme Umweltverschmutzung. Wenn das Rapsöl ausläuft, in die Erde geht, die Mikroorganismen freuen sich, dass sie was zu fressen haben. Das wird gleich wieder biologisch abgebaut. Deswegen baue ich auch meine Tanks im Keller. Keinerlei Schutzwanne und nichts. Es ist alles. Ich könnte das gleiche Öl auch nehmen und in meinen Salat schütten und essen. Das ist halt Lebensqualität.
Das sollte
Lebensmittelqualität.
man nicht mit dem Heizöl probieren. Aber allein daran spürt man doch schon irgendwie, dass wo der richtige Weg liegt, oder? Also ich meine, wenn man sowas schon hört, dann muss doch in einem drin jetzt, also zumindest in mir ist es gerade so zusammengezuckt und ich habe gedacht so, ja genau, wie käme man auf die Idee, irgend so ein Heizöl auf den Salat zu machen? Aber mit dem Rapsöl, mit dem das auch geht das. Und das spricht ja eigentlich dafür, dass das muss ja doch irgendwie was Besseres sein. Also keine Ahnung, erst mal ganz plump gesagt.
Ja, noch
Okay.
ein Aspekt vielleicht.
Ja.
Die Heizöle, die werden ja weit über die Meere verschippert und wir haben in den letzten Jahrzehnten furchtbar schlimme Tankerunfälle gesehen. Erinnern wir uns noch vor einigen Jahrzehnten, als in Nordkanada, in Alaska, riesengroße Strände verschmutzt wurden, die über Jahrzehnte dann keine Biodiversität hatten oder anderes. Wenn ein Pflanzenöltanker untergeht, mein Gott, die Fische freuen sich, haben was zu fressen. Das ist keinerlei Problem.
Ich muss auch noch was hinzufügen, ja. Dann kannst du gerne weitermachen, Felix. Aber das, weil das jetzt gerade noch so nah ist, diese Glühbirne, was du gesagt hast, dass die Glühbirne abgeschafft wird. Also wirklich, das ist mir jetzt gerade erst aufgefallen, weil ich habe nämlich jetzt angefangen, weil ich mich ja auch mehr mit meiner Energie auseinandersetze, habe ich mir so ein Drei-Phasen-Messgerät jetzt einbauen lassen in meinen Sicherungskasten. Sprich, ich sehe jetzt zum ersten Mal im Leben überhaupt, das ist ja auch so interessant, dieser Weg dahin. Ich sehe zum ersten Mal in meinem Leben überhaupt, wie viel Strom wird in Echtzeit gerade überhaupt in meinem Haushalt hier überhaupt verwendet. Und wenn ich dann irgendeinen Verbraucher anmache, dann sehe ich ja sozusagen über das Gerät direkt, wie viel kW jetzt dazugekommen sind, und dadurch kann ich ganz gut einschätzen, was die verbrauchen. Und ich habe hier wirklich ein relativ großes Wohnzimmer mit offener Küche und allem drum und dran. Habe ich mal, das sind glaube ich 22 LED-Leuchten plus noch so große Strahle. Hier ist wirklich, wenn ich das anmache, Festbeleuchtung mit allem Pipapo. Ja? Und wenn ich das alles anmache, dann habe ich 100 Watt Verbrauch. Und da habe ich jetzt einen Freund von mir gefragt, weißt du noch, was diese alten Glühbirnen, gerade gestern, der sagte, ja, so 80 Watt waren das, so Glühbirnen. Ich so, ja, wie krass.
Eine Glühbirne.
Ja, eine Glühbirne, 80 Watt gegenüber meiner Festbeleuchtung, meinem Wohnzimmer, Küche mit allem Smart und mit Vernetzung und allem, wirklich über 22 Leuchten, haben fast genauso viel Strombedarf. Das finde ich irre. Also wenn ich darüber nachdenke, das wollte ich nochmal, dieses Bild wollte ich nochmal raushauen, jetzt wo du es mit der Glühbirne gesagt hast, weil das ist wirklich, da sieht man mal, was das für einen Impact hat, was du da machst.
Ich will auch noch mal an die politische Debatte und gesellschaftliche Debatte dieser Zeit erinnern. Also ja, wie ich vorhin schon sagte, wir wurden furchtbar beschimpft, Glühbirnen abzuschaffen. Das ginge nicht. Sie wären ganz wichtig und man hängt dran. Und als wir dann tatsächlich es geschafft haben, politisch in weiter Perspektive, in vielen Jahren erst ein Glühbirnenverbot auf den Weg zu bringen, dann gab es tatsächlich verrückte Leute, die haben sich einfach mit Glühbirnen eingedeckt.
Ja, so wie das es, weiß ich noch.
Ja, die haben sich eingedeckt,
teure Glühbirnen.
Damit sie Unmengen Strom verbraten können mit dem Licht machen. Das ist das Gleiche, wie wir heute die Leute sehen, die sich eine Ölheizung noch mal schnell eingebaut haben, nur damit sie keine Wärmepumpe bauen müssen. Sind die alle verrückt? Die wissen den Ölpreis der kommenden Jahrzehnte nicht. Und mit der Wärmepumpe könnten sie sich den größten Teil auf dem Dach selber den Strom machen.
Ja, das ist, aber da muss ich die Leute in Schutz nehmen und sagen, nicht die Leute sind verrückt, sondern die Verrückten, die den Leuten so einen Mist erzählen und die ganze Zeit ins Hirn reintrichtern. Und das, ich weiß, man muss auch an die Eigenverantwortung jedes Einzelnen appellieren, aber da muss ich schon sagen, da habe ich große Kritik an dieses Hin und Her in der Politik.
Ja, natürlich, das war bei den Glühbirnen genauso. Es gibt ja immense Interessen, die Menschen in dem fossilen und atomaren Energieverbrauch als Kunden zu halten, diejenigen, die das erzeugen. Und deswegen werden solche Desinformationskampagnen immer gestartet. Aber dennoch sind auch die Menschen selbst verantwortlich, sich Wahrheiten anzuhören. Ihr macht ja einen tollen Podcast. Wenn man den hört, dann weiß man, dass es anders aussieht, als die Bildzeitung schreibt. Und dies ist eine ganz entscheidende Verantwortung, die man eben auch selber persönlich hat.
Guter Moment zum Abonnieren.
Ja, genau. Lass mal gerne ein Abo da. Ich musste gerade schmunzeln, weil ich habe meine Masterarbeit über Energieeffizienzmaßnahmen in einer Klinik geschrieben. Da ging es um Blockheizkraftwerke, also das, was du im Keller hast, im Groß. Und da gab es dann noch so andere Maßnahmen, wie nämlich zum Beispiel auf LED-Technik umstellen, Robin. Da muss ich gerade an dich denken, weil die, um euch mal so eine Zahl zu nennen, nach 2 bis 3 Jahren hatte sich die komplette und teilweise sogar nur unter einem Jahr die komplette Umstellung auf LED gelohnt, weil die Dinger halt so unfassbar effizient sind. Bei einer Glühbirne sind 95% oder 90% in Wärme umgewandelt und nur ein ganz kleiner Teil in Licht. Bei LEDs ist es ganz genau umgekehrt. Also da wird nur 0,5% in Wärme umgewandelt und die Technik ist sozusagen dann durch diese Gesetzgebung auch extrem schnell, extrem billig geworden. Also dass sich dann innerhalb von kürzester Zeit diese Investitionen für diese Kliniken auch schon ausgezahlt haben. Jetzt habe ich aber nochmal technische Frage, weil du gerade gesagt hast, naja, ich habe Blockheizkraftwerk, ich habe dies, ich habe das. Im Blockheizkraftwerk macht immer Strom und Wärme. Jetzt hat das, ja, wenn du Wärme brauchst, ist ein Vorteil, aber dann hast du manchmal wahrscheinlich auch zu viel Strom. Du hast auch noch Speicher im Keller und wo ich auch noch drüber sprechen will, über dein bidirektionales Auto, wo du jetzt noch gar nichts zugesagt hast, weil das ist nämlich auch hier ein Pionier in dem Bereich und das Ganze zu Monitoring und zu Managen ist, glaube ich, auch nicht ganz einfach. Deswegen lass uns doch mal ganz kurz sprechen. Welche Speicher hast du denn jetzt bei dir eingebaut und wie funktioniert das Ganze? Oder wie viele Kilowattstunden hast du da und auf was für ein Autarkiegrad kommst du dann da bei dir? Also ich meine, sowieso 100%, aber wann, hast du schon gesagt, 1000 Kilowattstunden muss das Podcast-Kaffee angehen? Was für Speicher, wie viele Kilowattstunden hast du?
Ja, also man braucht unbedingt Kurzzeitspeicher, die über Stunden und Tage hinweg Überschussmengen abspeichern, um sie dann in Zeiten, wo man es braucht, wieder herausholen kann. Also Tag, Nacht für die Solarenergie, das leuchtet ja sofort jedem ein. Aber das geht auch, was die Heizung betrifft und anderes. Ich habe deswegen schon immer einen sehr großen Wärmespeicher im Haus, ein großer Warmwasserspeicher, 800 Liter fast der. Das alleine ist schon mal sehr wichtig. Also wenn der im Sommer beispielsweise von der Sonne mit den solarthermischen Anlagen vollgemacht wurde, dann habe ich für 6-7 Tage mein Warmwasser zum Duschen und zum Baden. Das ist schon komfortabel, denn wir haben ja auch im Sommer manchmal ein paar Tage, wo die Wolken nur da sind und wo es regnet und sowas. Aber also der Langzeitwärmespeicher ist schon cool. Ist kein Langzeit, sondern es ist einer, der eben ein paar Tage wirklich die Wärme speichert. Wenn ich Raumheizung im Winter brauche, dann ist der Wärmespeicher natürlich nach einem Tag so ziemlich leer. Da wird viel mehr Wärmeenergie benötigt, als jetzt nur fürs Duschen. Und
du, die anderen Speicher, Stromspeicher, was hast du da? Wie viele Kilowattstunden?
Stromspeicher habe ich im Keller 2 in der Summe mit 21 Kilowattstunden stehen. Und in der Garage habe ich 60 Kilowattstunden in meinem Nissan Leaf stehen. Den habe ich gekauft, weil ich eben zusätzlich zu den Kellerspeichern eine größere Speicherkapazität wollte, damit ich eben auch größere Zeiten überbrücken kann und vor allem, damit ich keinen Komfortverzicht habe, wenn meine Batterien im Keller mal leer sind und ich will doch in die Sauna, dann lade ich halt ein bisschen Strom aus meinem Auto zurück und bediene damit die Sauna und kann dann am Abend immer noch meinen schönen Gesundheits.
Also mir schlackern gerade die Ohren. Genau, weil das ist der Bereich Elektromobilität, das mache ich jetzt seit über 8 Jahren. Das ist so das Thema, wie ich hier auch reingeschlittert bin in die erneuerbaren Energien mehr. Bidirektionales Laden ist das, was du ansprichst. Also dass ich im Prinzip Energie aus der Batterie rausziehe und nicht nur reinlade. Aber das gibt's doch noch gar nicht. Also technisch weiß ich, dass es möglich ist, aber es ist eigentlich noch nicht so ausgerollt mit Gesetzgebung und allem drum und dran. Was machst du da? Wie machst du das? Ich komme bald vorbei und gucke mir das an. Das drohe ich dir jetzt schon mal an.
Zunächst gibt es natürlich kein Gesetz, das das gut unterstützt. Das ist schlimm. Aber es gibt auch kein Gesetz, das es verbietet. Das ist schon mal eine wichtige Botschaft. Was nicht verboten ist, kann man ja machen.
Ganz wichtig.
Das ist der Titel für die heutige Folge. Was nicht verboten ist, kann man machen.
Ja. Ja. Ich frage manchmal die Leute, soll ich fragen? Dann sage ich, naja, wenn du fragst, hast du halt die Gefahr, dass dir jemand es verbietet, sonst kannst du es einfach machen. Aber das ist ein anderes Thema.
Gut, wenn man am Netz hängt, hat man natürlich Schwierigkeiten häufig mit dem Netzbetreiber. Der behauptet, man würde dann den vom Dach erzeugten Solarstrom anders mit dem Auto irgendwie hertransportiert, billigen Strom irgendwo aufgeladen und dann in die Autos und dann ab, um höhere Einspeisevergütung zu kassieren. Das sollte man auch nicht machen. Das muss man auch irgendwie als Gesetzgeber natürlich Chancen finden, wie man das verhindert, denn das sollte nicht das Ziel sein. Aber wenn solche Sachen ausgeräumt sind und mit dem Netzbetreiber man sich einig wird, dass man das machen kann, dann geht das auch. Kann man machen.
Aber der Nissan Leaf kann das technisch, oder wie? Der kann das technisch.
Ja, sicher.
Mit wie viel KW? Das schon
seit 2013.
Das läuft dann über das Schademo-Protokoll, oder?
Ja, über Schademo.
Genau, weil Schademo kann das nämlich, ne? Genau, richtig.
Ja, richtig. Also da merkt man mal, die können das jetzt schon seit 15 Jahren und bieten das an. Und wo sind die anderen? Gut, VW kommt allmählich, aber ich will vielleicht auch noch dazu sagen, damals 2020 bin ich zu meinem VW-Händler gegangen, habe gesagt, ich habe gelesen, ihr baut demnächst bidirektional ladefähige Autos. Ich will eins haben, bitte besorg mir eins. Der hat zu mir nur gesagt, ich weiß nicht, wovon du redest. Was
Wie
ist
die
denn das?
Wie die was?
Aber ganz kurz, ja, also wie viel KW kannst du denn mit dem Auto ins Haus speisen und wie teuer war diese Ladesäule, die du da gekauft hast?
Die Ladesäule war noch sehr teuer, die hat damals 10.000 Euro gekostet. Heute kriegt man sie viel, viel weniger Geld. Naja, ich sage dir, wenn man...
DC-Säule, ne?
Genau, heute, Robin, auf der Intersolar 2.200 Euro oder so. Also ein Bruchteil, Bruchteil, Bruchteil.
Ja, ja. Das innerhalb von 2-3 Jahren. Ja,
ja, ja, das ist
auch. Wenn wir auch den Preisverfall bei Batterien in den letzten 10 Jahren sehen, ist ja auch eine fulminante Geschichte. Das hat sowas wie die Geschwindigkeit, wie die erwähnten LEDs als Stadtglühbirne.
Aber ganz kurz, wie viel Leistung kann das Auto zur Verfügung stellen, nur dass wir mal so eine Hausnummer haben? Also wie viel KW, wie viel Watt?
Also ich könnte 11 Kilowatt könnte ich laden. Ich habe es aber nicht so hoch eingestellt. Ich habe das auf 5 Kilowatt eingestellt, einfach deswegen, damit meine Leitungen nicht überlastet werden und damit ich...
Und auch zurück, also auch ins
schnell
Haus.
Laden.
Auch ins Haus würden 5 kW gehen, ja.
Beide Richtungen.
Ja, gut, der lädt wahrscheinlich mit 11 kW, kann auch die 11 kW rausgeben. Genau, das ist nicht voll ausgeschöpft, aber ich meine, allein 5 kW, ja, man muss sich ja mal. 5000 Watt, ja. Da kann ich bei mir zu Hause schon den Herd, das die Waschmaschine und den Trockner gleichzeitig anmachen. Also und noch den Fernseher.
Ich aber, meine Sauna hat 8 kW als Ofen.
Die Sauna.
Zieht schon mal was. Die zieht schon mal was, aber das geht eben. Ich meine, die 5 kW kommen dann aus dem Auto und 3 kW aus den Batterien im Keller. Die leisten aber auch die 8 kW. Das Auto könnte es auch. Also die Technik ist alles dafür ausgelegt, dass auch die hohen Ströme.
Also, und da denken die Leute jetzt wieder, wir leben so, ich sag jetzt einfach mal so ein bisschen bewusst provokativ, so ein Ökospinner wie du, ja, der lebt dann irgendwie so im Neandertal. Ja, von wegen. Man genießt noch schön die Sauna, man genießt schön die Elektroautos. Also da ist, genau, was du ja auch sagst, das finde ich genial, will ich nochmal betonen. Es geht überhaupt nicht um Verzicht, ja, sondern man kann sich ja, ich höre sogar viele, mit denen habe ich mich unterhalten auf der Intersolar, hat mir einer erzählt, ja, mir staubt das, der Strom aus den Ohren raus, ja, der hat dann so eine Scheune, der hat so viel Strom, der sagt, der weiß gar nicht, wohin damit. Ja? Der hat schon teilweise Kryptowährung geschürft, kostenlos praktisch mit dem Strom, weil er gar nicht wisst, wohin damit. Dann überlegst du ja schon, ja, guck mal, dann kann ich mir noch einen Pool holen oder irgendwie so einen Jacuzzi. Die sind ja normalerweise viel zu teuer, was den Strom bedarf. Aber wenn der Strom da übrig ist, na, dann kann man sich's gönnen.
Ja, ja. Also wir werden in die Zeiten kommen, wo die Menschen sich selbst alle selbst versorgen, mit Überschuss keinen Komfortverzicht haben, einfach weil Solaranlagen und Batterien so billig werden. In den südlichen Hemisphären wird das sehr bald kommen. Wir haben ja ein Beispielland auf der Erde, wo in den letzten 2 Jahren Unglaubliches passiert ist. Das ist Pakistan. In Pakistan haben innerhalb von 2 Jahren ganz normale Menschen 30% der Stromversorgung in der Menge, die Pakistan insgesamt hat, auf ihre Hausdächer installiert. Ohne Netzanschluss, nur Solaranlage und Batterie. Warum haben sie es gemacht? Sie sagten, ich will billigen Strom und vor allem, ich mag nicht, dass das Netz dauernd ausfällt. Ich will meinen Strom immer sicher und verlässlich haben. Und das ist unfassbar. Und ich war jetzt auf der Intersolar auch, habe mit verschiedenen Händlern, die solche autarkiefähige, sage ich immer, man muss ja nicht Autarkie machen, aber solche Systeme anbieten, die Autarkiefähigkeit bringen. Einer zum Beispiel, der Balkonmodule macht mit wunderbaren Speichern dran, die aber dann auch dienen, wenn das Netz außen ausfällt, dann liefert der Speicher des Balkonmoduls eben doch noch den Strom für den Kühlschrank und das Licht, auch in der Nacht. Das ist richtig wunderbar. Und er sagte, nach dem Stromausfall in Spanien und Portugal sind bei uns die Anfragen sprunghaft gestiegen.
Das ja, natürlich, heißt, ja, können sich alle noch ein bisschen versorgen. Ne?
Ja, ja, also ich kann allen, die da immer noch glauben, Atomstrom sei die Lösung, könnte ich nur sagen, nee, ihr verschätzt euch total. Wer spät kommt, hat noch viele Jahre Geld zum Fenster rausgeworfen, weil er teuren Strom einkauft, statt ihn sich selber billig zu machen. 70% Strom selbst machen kann heute günstig jeder, ob am Balkon oder als in der Mietergemeinschaft, auf dem Privathaus sowieso, aber auch Unternehmen, auch Produktionsunternehmen, alle könnten es tun.
Alle ich habe jetzt auch noch mal eine Frage, weil du das eben gerade schon so angesprochen hast. Jetzt haben wir gesagt, du hast eine ganz alte PV-Anlage mit 1,8 kW Peak, wo du 50.000 Euro für bezahlt hast. Dann hast du eine 3,2. Nee, 50.000 Mark, genau. 50.000 Mark wäre heute mehr, wäre sogar mehr noch bei Euro. Ne? Dann hast du 3,2 kW Peak für einen Bruchteil aufs Dach gemacht, also ungefähr 5 kW Peak, 22 Kilowattstunden Akku im Keller, 60 Kilowattstunden Auto und ein Blockheizkraftwerk und eine Solarthermieanlage. So, jetzt hast du das alles ja irgendwie miteinander vernetzt. Wie hast du das denn gemacht? Das ist doch auch nochmal eine spannende Frage, weil das kommt in den Kommentaren von unseren Videos ständig. Ich will irgendwie Monitoring, ich will Energiemanagement, ich will dies, ich will das. Wie hast du das denn bitte gemacht?
Ja, ich habe einen gefunden, die Firma Fenicon. Die kann ein Open Energy Management System. Alle Technologien, die einen Modbus-Anschluss haben, können zusammengebunden werden. Das ist deswegen wichtig, weil meistens Hersteller, wenn sie überhaupt ein Energy Management anbieten, es nur auf ihre eigenen Komponenten machen. Also irgendwo anders eine Komponente einkaufen, lässt sich dann schon nicht mehr einbinden. Das ist ein großes Hemmnis. Schon alleine will ich irgendwo vielleicht bei einem anderen eine gute Batterie kaufen, die vielleicht im Preis-Leistungs-Verhältnis besser ist, und dann bin ich gebunden. Das ist nicht gut. Also ein Open Energy Management System war wichtig. Es war aber nicht nur das wichtig. Ein Blockheizkraftwerk, wie ich es im Keller habe, muss ja auch angeworfen werden. Es muss starten können. Man nennt das die Schwarzstartfähigkeit. Aus dem Ruhestand anlaufen. Das geht normalerweise nur, wenn es am Netz hängt und von der Netzfrequenz erregt wird. Das ging aber bei mir nicht. Also brauchte ich auch noch Wechselrichter, die das Netz simulieren können. Das sind die Victron-Wechselrichter, die können das. Und somit hatte ich dann meine gesamten Komponenten zusammen. Und mein Open Energy Management System ist eben auch wunderbar. Da kann ich monitoren, sehe gerade, was vom Dach kommt oder ob das BHKW läuft. Ich kann meine Ladestationen ein- und ausschalten. Auch wenn ich in Shanghai bin, kann ich gucken, wie meine Frau gerade kocht, weil der Strombedarf etwas höher ist oder sonst. Also es ist einfach toll. Aber so etwas braucht man und das gibt es. Und wieder gesagt, ich war ja wieder auf der Intersolar und ich bin umgelaufen. Also jetzt gibt es schon tolle Managementsysteme. Ja, man muss sich nur umgucken. Man findet sie auch. Auch Open Energy. Man ist nicht mehr an eine Firma gebunden.
Um euch mal so ein paar Namen zu nennen, falls ihr das jetzt sucht. Also du hast Victron, da habe ich mich gewundert, als wir das gemacht haben, weil Victron hat eigentlich, glaube ich, auch eine eigene Möglichkeit, dass man dort Sachen, Dinge programmiert. Du hast dann aber ein Open-Source-Energiemanagement-System genommen, dieses Open-EMS von der Firma Fenicon, die das auch mit unterstützt. Und du hast bei Victron ist das so, dass der Vorteil, dass die sozusagen das Netz als Add-on sehen. Ne? Die können 365 Tage in der Insel laufen. Und worauf wollte ich jetzt hinaus? Du hast dann sozusagen gesagt, okay, ich gehe bei dem einen, also ich gehe dann insgesamt auf dieses Open-EMS-Thema drauf, damit ich dann sozusagen mich selber um nichts mehr kümmern muss, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja. Also, dass das alles automatisiert miteinander funktioniert und andere Management-Systeme...
Naja, ich greife schon etwas ein. Also, okay. Was ich nicht habe, ist zum Beispiel eine Beobachtung des Wetterberichtes, dass also dann auch das Blockheizkraftwerk einschaltet, wenn viele Wolken kommen oder so. Das mache ich händisch. Das möchte ich aber auch händisch machen, denn da glaube ich, dass ich noch besser bin als die Wetterberichtsanalyse und so etwas.
Das ist ein schöner Fakt, weil die Wetterdaten teilweise schlechter laufen als die Algorithmen mit ihrer KI. Also das ist, genau. Hier, IO Broker ist ein kostenloses und Clever PV ist, meine ich, auch ein kostenloses oder war zumindest mal kostenlos. Es gibt aber auch viele.
Gibt es als kostenloses Modell, aber auch.
Es gibt ganz viele Energiemanagementsysteme, haben wir auch schon. Wenn wir darüber mal ein Video machen sollen, dann sagt uns gerne mal Bescheid, weil das ist auf jeden Fall ein Riesenthema.
Aber es geht um eine um eine eine Intelligenz, eine Software, die praktisch die einzelnen Komponenten, die ja für sich einzelne Dinge lösen, aber zu einem Gesamtsystem zusammenführen, miteinander kommunizieren und um praktisch auch, weil Effizienz ist ja auch ein wichtiges Thema, um die effizient zu nutzen, weil auch wenn man tolle Komponenten hat, können die, wenn sie falsch eingerichtet sind, natürlich ineffizient laufen. Das ist ganz wichtig. Sag mal, wenn du jetzt mal links und rechts zu deinen Nachbarn rüberhörst, was sagen die denn? Gucken die da neugierig drauf? Haben die dich erst ausgelacht und irgendwann, jetzt nerven sie dich nur noch, weil sie es auch haben wollen? Oder wie läuft das so?
Also 1991, als ich das ja alles schon gebaut habe, da waren die Zeitungen hier, was ist das für ein verrückter Spinner, der sich Solaranlagen aufs Dach baut für dieses Geld? Das war ein Medienereignis, richtig. Klar. Und hat auch immer wieder begleitet. Und es war natürlich in dieser Zeit und auch sonst, mein Haus ist ja nicht nur erneuerbar versorgt, sondern mein Haus hat ja auch einen hohen Wert für den Naturschutz. Ich habe ein Gasdach drauf, ich habe Kohlenstoffspeicherung in der Holzwand drinnen. Also es war schon immer am Klimaschutz ausgerichtet, in allen Facetten, nicht nur was Energie und Nullemissionen betrifft. Und das war natürlich immer Gesprächsstoff. Das ist klar. Es gab Befürworter und es gab Ablehner. Dazwischen gab es nichts.
Und jetzt wollen sie es alle aber auch haben, oder?
Freilich, also zu meiner Rechten, da hat mein Sohn gebaut, er hat noch bessere Techniken drauf als ich jetzt. Und er ist richtig toll drauf, also der hat das ähnlich wie ich, nur keine winterliche Stromerzeugung. Da überlegen wir, wenn endlich das Energy-Sharing-Gesetz da wäre, dass ich mein BHKW ein bisschen länger laufe und ihm im Winter meinen Strom aus dem Überschuss meines BHKWs gebe und er seine Wärmepumpe hocheffizient damit dann laufen lassen könnte. Das wär's doch richtig, Austausch untereinander mit den Häusern. Nach EU-Recht längst möglich, nach deutschem Recht immer noch nicht umgesetzt.
Ja, du, es haben auch viele unter die Videos geschrieben, ja, das ist sowas für Reiche, diese Energiewende da in ihrem Eigenheim und so, nicht jeder besitzt so ein Haus. Was würdest du den Leuten denn sagen? Weil wir haben auf der Intersolar auch gemerkt, dass es wirklich unfassbar günstig ist, auch so ganz kleine Akkus mit Solar. Was würdest du denen sagen? Ist das tatsächlich noch so, dass das nur für Reiche ist oder die es jetzt sich leisten können, so wie du damals, sag ich mal, ist das, oder hat sich das jetzt mittlerweile geändert?
Es ist überhaupt nicht mehr nur für Reiche. Es ist eigentlich für alle. Sagen wir mal, für die unteren 30% unserer Einkommensschichten nicht. Aber 2/3 unserer Gesellschaft sind eigentlich bescheuert, wenn sie es nicht machen. Weil sie können gar nicht mehr Geld sparen. Also zum Beispiel, ich zahle ja gar keine Stromrechnung. Mich interessiert nicht, wie teuer der Strom ist. Außer an der Ladesäule. Extern, außen, ja, und da merke ich, wie sie abzocken. Aber das sollten wir schon noch auch Wege finden, andere Art mit Energy Sharing beispielsweise, dies in die Ladesäulen zu bringen. Ist noch Zukunftsmusik.
Ich meine, und du musst ja auch Öl, musst du ja auch kaufen. Du musst ja bisher nicht ganz 100%.
Pflanzenöl muss ich kaufen. Ja. Und was wir bisher noch nicht erwähnt haben, ich habe auch einen Grundofen, einen Strahlungsofen, der mit Holz beheizt wird, das muss ich auch kaufen, aber es sind kleine Mengen, das ist alles nicht viel. Und bei meinem Öl, das ist ja nicht nur jetzt, wenn jemand denkt, oh, 1000 Liter im Jahr, aber mit den 1000 Litern fahre ich Auto, habe Strom und Wärme. Ich habe mal umgerechnet, wenn ich dann mit diesem Strom fahre, dann habe ich ein 3-Liter Auto.
Also du fährst, weiß ich nicht, dann was fährst du denn, 40.000, 50.000 Kilometer im Jahr mit beiden Autos oder was?
Mit so beiden ungefähr? Autos, ja, sowas, 40.000, 50.000 Kilometer fahre ich. Also bin viel unterwegs, weil ich viele Vorträge habe und politische Veranstaltungen und anderes. Und deswegen nutze ich das Auto auch intensiv. Ich mache es auch nicht mehr gerne mit dem Zug. Ich habe 20 Jahre lang Let's Card First gehabt, ein Luxus, den man braucht, wenn man, ich will nicht mehr, ich habe diese vielen Verspätungen satt und die überfüllten Züge und alles. Und meinem Nissan Leaf, der ist ja schon halb autonom, da hat ein Abstandsradar und Spurhaltung und dann Tempomat und da sind meine Telefonzeiten im Auto. Dann sitze ich da drinnen und klemme ich hinter einen Lastwagen und das Auto fährt alleine hinterher und ich kann mich auf die Kommunikation kümmern. Ohne den Fahrer zu haben.
In, In der Vorabstimmung für den Podcast hat uns Hans-Josef auch direkt vorgeschlagen, dass wir das Interview führen können, während er im Auto ist.
das ja, das ist Zeitersparnis. Genial.
Ja, klar, natürlich. Ja, das hätten wir auch gemacht, also hätten wir nichts dagegen. Aber wir wollten dich dann doch auch noch ein bisschen sehen. Also wer nicht weiß, uns gibt es nämlich neben dem Audio praktisch auch noch zu sehen auf YouTube. Alles wird Strom. Jetzt haben wir gerade, weil wir müssen jetzt langsam zu einem Ende leider schon kommen. Ich bin mir ziemlich sicher, wir werden dich mal wieder hier sehen und hören. Aber jetzt erstmal, jetzt hast du ja gerade auch das Thema gesagt, bis das Gesetz durch ist zum Energiesharing. Jetzt haben wir ja die Politik immer wieder erwähnt. Vielleicht machen wir nochmal kurz zum Ende in Aussicht, was die Politik angeht. Bevor der Podcast losging, haben wir so ein bisschen ein kurzes Vorgespräch geführt und dann habe ich nur ganz kurz irgendwie oder Felix kurz die neue Bundesregierung in den Mund genommen und dann ist es schon direkt aus dir rausgesprudelt. Vielleicht kannst du nochmal uns ein bisschen einfach deine Einschätzung geben. Was erwartet uns jetzt in der Politik? Ich meine, unter Habeck, das muss man ja schon sagen, sind viele, viele wichtige Dinge angeschoben worden, viele wichtige Weichen gesetzt und so weiter. Geht es jetzt weiter? Geht es einen Rückschritt? Wird wieder die Fossillobby gewinnen, so gefühlt fast wie in den USA? Oder ist es unumkehrbar? Gib mal deine Einschätzung ab, was uns jetzt so in den nächsten Jahren hier mit der neuen Bundesregierung erwartet, was natürlich die Erneuerbaren und die Elektromobilität angeht.
Da muss ich ein klein wenig ausholen und nochmal mit meinem Haus anfangen. Denn viele werden sich ja gewundert haben, warum ist der weg vom Netz? Was macht er denn mit seinem Überschussstrom? Ich hätte den gerne eingespeist und würde ihn auch heute gerne noch einspeisen. Und ich habe mit meinen Stadtwerken rumdiskutiert, die willig waren, die übrigens nicht blockierend wie viele andere Netzbetreiber, wenn man Anschlussfragen hat. Und die haben mir gesagt, mein Gott, nach deinen gesetzlichen Vorlagen musst du einen Zähler machen für deine Solaranlage, alt Einspeisevergütung, Solaranlage neu, Einspeisevergütung, anderem für dein BHKW, für deine Speicher. Wir müssen aufpassen, was mit deinem Auto und dann musst du Abrechnungen machen und Steuer gab es damals noch drauf. Und dann haben die Stadtwerke gesagt, aber wir haben auch Probleme. Die paar Kilowattstunden, die daraus kommen, müssen wir in den Bilanzkreis stecken, die anderen in einen anderen Bilanzkreis kommen. Und dann haben wir gesagt, also gut, wir machen einen Schalter rein, schalt's dich ab. Für beide Seiten das Beste.
Das haben die Stadtwerke gesagt?
Ja, ja, klar.
Völlige Verzweiflung höre ich da.
Ja, ich habe sogar noch gesagt, ich möchte meine Anlage auch technisch nicht überfordern zu müssen, denn wenn sie vollgelaufen sind, Batterien, und ich habe keinen Strombedarf mehr, dann ist ja auch eine Stresssituation für die gesamte Anlage da. Und da habe ich gesagt, da will ich doch wenigstens einspeisen, ich schenke euch den Strom. Den Strom dürfen wir nicht annehmen, verschenkt. Also eine verrückte Welt. Das zeigt auf, dass wir Gesetzesvorgaben haben, die einfach komplett an dem vorbeilaufen, wie man eine Gesellschaft in diesen Fragen organisieren müsste. Es müsste alles einfach sein und leicht. Ich lasse im Moment prüfen und hoffe bald auf ein Ergebnis zu kommen, dass ich einspeisen darf, wenn ich kein Geld kriege oder andere Zähler, nur einfach einspeisen darf. Das wäre toll. Dann hätte es die Allgemeinheit den Überschussstrom, der wäre nicht vernichtet. Und das wäre schon mal gut. Also jetzt bräuchten wir aber alle diese Gesetzesveränderungen, die das positiv machen, die das Energy Sharing erlauben, die die Anschlussbedingungen leicht machen, die die Hürden wegbringen. Einiges ist unter der Ampelkoalition Tolles gelungen, wie beispielsweise die Balkonmodule und einige andere Fragen. Da ist echte gute Arbeit gemacht worden, aber die ist ja bei weitem nicht vollendet. Jetzt haben wir eine Wirtschaftsministerin, Katharina Reiche. Ich kenne sie. Wir waren 15 Jahre lang zusammen im Bundestag, auch in den gleichen Ausschüssen. Ich weiß, sie ist eine ausschließliche Frau für die fossile Wirtschaft und ist eine große Freundin der Atomwirtschaft. Erneuerbare hat sie immer schief angeguckt, hat sie nicht unterstützt. Und das, befürchte ich, wird jetzt richtig von ihr so organisiert werden. Und wer ihre erste Pressekonferenz gesehen hat, da stand ja als Dominanz vor allem drin, 20 neue Erdgaskraftwerke bauen. Wer Klimaschutz machen will, darf darüber eigentlich gar nicht nachdenken. Neue Erdgaskraftwerke, komplett schädlich. Ich fürchte, wir können nichts erwarten von dieser neuen Bundesregierung in all den Fragen, obwohl im Koalitionsvertrag durchaus positive Dinge drinnen stehen, wie Energy Sharing endlich umsetzen, die Netzanschlussbedingungen erleichtern und viele andere Sachen. Das steht drinnen. Ob das gelingt, ist was anderes. So, was ist der Umkehrschluss? Jetzt, wo die Techniken billig sind, jetzt, wo sie uns in unseren Liegenschaften fürs Einfamilienhaus und wenn man sich im Miethaus zusammenschließt, auch im Mietshaus zusammengemacht oder in einem Produktionsbetrieb, wo man 70% der eigenen Energiebedarfs mit der Sonne auf der eigenen Umgebung machen kann, da sollte man das jetzt endlich richtig angehen und tun. Und das geht jetzt sowas von kostengünstig und super und technisch perfekt organisiert. Man kann ja nur staunen, was da alles von den Unternehmen entwickelt wurde, wie toll das ist. Dann machen wir das. Und wenn das jetzt in den nächsten 2, 3 Jahren die Menschen machen, dann wird es zwar vielleicht eine Erdgasausschreibung geben, aber die Firmen, die die bauen, werden sehen, ja, aber wo soll ich denn meinen Strom hin verkaufen? Die machen ihn ja alle fast selber. Das ist ja wichtig ist aber auch, dass wir dann noch die Lösungen finden für die 30% Restenergie, die die Sonne im Winter nicht bringt. Das können Blockheizkraftwerke sein, Langzeitspeicher, beispielsweise für den Wärmebedarf, lange, also saisonale Wärmespeicher bauen. Oder man kann, ist aber überhaupt noch nicht entwickelt, da würde der Wasserstoff vielleicht eine Rolle spielen können, im Sommer erzeugt, im Winter rein, aber ich kenne noch niemanden, keine Technik, die das gut kann. Nicht so wie bei Batterien und Stromanwendungen. Aber das wären so die Lösungen, wenn wir das großflächig hinbekommen. Deswegen kann ich nur den Appell geben, liebe Leute, macht es einfach. Kümmert euch gar nicht mehr so viel um die Gesetze. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und wenn wir das tun, dann läuft eine Ministerin, die den Klimaschutz nicht haben will, ins Leere. Wir machen es einfach mit der Bevölkerung von unten. Bürgerliche, erneuerbare Energie, Investitionen überall massenhaft. Dann haben wir Klimaschutz, dann haben wir Unabhängigkeit von russischen Militärfinanzierungen. Also wir finanzieren nichts mehr. Wir haben keine Kriege um Erdöl mehr, wenn es in der gesamten Welt so gemacht wird. Was wollen wir eigentlich mehr?
Ja, mega. Schönes also, Schlusswort, Hans-Josef. Kann ich mich nur anschließen. Robin, du?
Ja, ich wollte nur sagen, also dem wollen wir jetzt auch nichts mehr hinzufügen. Ich glaube, das steht jetzt so für sich. Und ja, großartig. Danke dir, Hans-Josef, für die schönen Worte und für die, also mich motiviert das massiv und ich hoffe auch, dass es viele, die jetzt zuhören, sich auch jetzt nochmal so überlegen, so jetzt mache ich das nochmal, jetzt gehe ich das Thema nochmal an. Ja, wir packen das selber einfach an. Ist doch viel cooler, als auf irgendjemand anderen zu warten, der es hoffentlich so macht, wie wir es uns wünschen.
Also das ist dann vielleicht das Schlusswort, ne? Wartet nicht auf die Politik und auf irgendwelche Gegebenheiten, die da kommen, sondern einfach machen, macht die Dächer voll, Leute. Hans-Josef, danke, dass du hier warst. Eine tolle Folge. Ich freue mich riesig. Wer die technischen Details und die ganzen Sachen nochmal sehen will, schaut bei mir das Video mit Hans-Josef an. 3 Jahre vom Netz getrennt. Deine ersten 3 Jahre Erfahrungsbericht. Super spannend. Ich danke euch fürs Zuschauen. Eure Fragen, Anmerkungen gerne in die Kommentare schreiben. Freuen wir uns riesig drüber. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, alles wird Strom. Danke an Josef, dass du dir die Zeit genommen hast und danke Robin auch an dich. Sehr inspirierend, ich bin ganz beseelt gerade und entlasse euch bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao und tschüss.
Tschüss.
Ja, tschüss.